Deutschlandfunk, Europa heute.
In dieser Woche folgte ein verteidigungspolitischer Termin auf den nächsten. Erst die Gespräche in Genf zwischen den USA und Russland und dann das Treffen des sogenannten NATO-Russland-Rats. Russland ließ gestern bekannt geben, diese Treffen seien nicht erfolgreich gewesen. Und auch die europäische Seite betont gerade eher das Gefahrenpotenzial. Der polnische Außenminister Rau erklärte gestern, das Risiko eines Krieges sei größer als in den vergangenen 30 Jahren. Dazu passt auch eine Meldung von heute Morgen, nämlich dass die Ukraine einen Cyberangriff erlitten hat. Mehrere Regierungswebseiten sind da abgeschaltet. Und umso wichtiger, könnte man jetzt sagen, ist es, wie sich die EU-Mitgliedstaaten untereinander verteidigungspolitisch koordinieren. Denn auch die Verteidigungsministerinnen und Minister der EU haben sich in dieser Woche getroffen. Erklärtes Ziel ist mehr europäische Souveränität. Dazu soll im März der strategische Kompass beschlossen werden. Und was davon konkret zu erwarten ist, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Nicole König gesprochen, Politikwissenschaftlerin am Jacques Delors Center. Sie meint, die EU ist verteidigungspolitisch gut darin, viel zu versprechen und wenig zu liefern. Und ich habe sie deshalb zuerst gefragt, woran sie das festmacht.
Ja, es gab hier in der Tat in der Vergangenheit oftmals eine Kluft zwischen Ambition und Realität. Und ich finde, das sieht man ganz gut, wenn man sich das militärische Ambitionsniveau der EU von 1999 anschaut, das nämlich bis heute nicht erreicht wurde. Also damals ging es darum, dass man die EU dazu befähigen wollte, bis zu 60.000 Soldaten innerhalb von 60 Tagen zu mobilisieren und dann auch für ein ja bereitzustellen. Und dieses Ziel hat man eben bis heute nicht erreicht, aber es besteht weiter auf dem Papier. Und wenn man sich jetzt die letzten 20 Jahre anschaut, sieht man auch, dass die bisherigen militärischen EU-Einsätze eigentlich deutlich unter diesem Ambitionsniveau lagen. Und ich denke, das liegt einerseits an den mangelnden Fähigkeiten der EU, zum Beispiel im Bereich strategischer Transport, aber andererseits auch ganz klar am mangelnden politischen Willen der Mitgliedstaaten. Denn jeder Einsatz muss ja auch immer einstimmig beschlossen werden, wie eben alles in der EU-Verteidigungspolitik.
Der strategische Kompass, der im März beschlossen werden soll, ist jetzt ein Versuch, diese EU-Verteidigungspolitik zu konkretisieren. Die Gespräche darüber laufen inzwischen seit 1,5 Jahren und Sie befürchten aber trotzdem, dass der Beschluss im März vage bleiben könnte. Warum?
Ja, auch dieser Beschluss muss natürlich wieder einstimmig beschlossen werden. Und das hat sich auch in den Diskussionen in den vergangenen Monaten gezeigt, dass die Mitgliedstaaten eben auch sehr unterschiedliche Präferenzen haben, wenn es um das Ambitionsniveau der EU als Sicherheitsakteurin geht. Und hier auch gerade natürlich in Abgrenzung zur NATO. Und ich denke, das kann einerseits dazu führen, dass man sich bis März eher in einigen Bereichen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt und somit auch den Entwurf, den wir seit November haben, verbessert. Andererseits kann es aber auch dazu führen, und das halte ich fast für wahrscheinlicher, dass man bestimmte kontroverse Entscheidungen in die Umsetzungsphase verschiebt, wo sie dann natürlich entweder im Nachgang verwässert werden können oder auch versanden können. Und dann haben wir eben wieder diese Kluft zwischen Ambition und Realität.
Dann lassen Sie uns jetzt mal über konkrete Punkte sprechen, die in diesem Entwurf schon drinstehen. Ich greife da jetzt mal heraus, die sogenannte schnelle Eingreiftruppe. Das ist also eine Militäreinheit, die schnell reagieren können soll. In was für Fällen soll die denn überhaupt eingesetzt werden?
Ja, die schnelle Eingreiftruppe ist tatsächlich einer der kontroversesten und auch sichtbarsten Punkte des Kompasses. Im Prinzip soll sie in verschiedenen Szenarien einsetzbar sein. Das kann zum Beispiel ein Szenario sein, wo eine terroristische Gruppierung die Regierung eines Partnerlandes bedroht und wo man dann schnell unterstützen muss, wie es zum Beispiel der Fall war in Mali in 2013. Es kann aber auch eine militärische Evakuierungsmission sein und wir erinnern uns ja alle an die eindrücklichen Bilder aus Afghanistan letztes Jahr, wo die Europäer es eben nicht geschafft haben, ihre Leute da ohne die Unterstützung der Amerikaner rauszuholen. Aber es gibt auch zum Beispiel dann das Szenario einer Naturkatastrophe, was dann wieder in eine andere Richtung gehen würde.
So ein ähnliches Konzept wie diese schnelle Eingreiftruppe gibt es schon, und zwar seit 2004. Das sind die sogenannten EU Battle Groups. Die sind allerdings bis jetzt nie eingesetzt worden. Verpasst man diesen EU Battle Groups jetzt einfach nur einen neuen Namen, oder denken Sie, dass diese schnelle Eingreiftruppe tatsächlich ein neues Konzept ist und dann auch bald eingesetzt werden könnte?
Ja, das mit dem neuen Anstrich ist tatsächlich die Gefahr, denn momentan sieht es so aus, als ob diese neue Eingreiftruppe auch auf den Battle Groups aufbauen soll. Im ersten Entwurf des Kompasses hieß es allerdings, dass diese substanziell reformiert werden sollen. Ich meine, die Frage ist jetzt natürlich, was das konkret bedeutet. Die Frage stellt sich zum Beispiel, wenn es um die Zusammensetzung dieser schnellen Eingreiftruppe geht. Man möchte, dass sie flexibel und auch skalierbar ist. Denn unterschiedliche Szenarien haben ja auch unterschiedliche Anforderungen. Also hier sind auch einige Fragen offen. Die nächste Frage ist natürlich, ob man dieses neue Instrument dann auch wirklich einsetzt. Denn wenn man jetzt die Battlegroups anschaut, war hier immer das größte Hindernis eigentlich wieder der mangelnde politische Wille der Mitgliedstaaten. Und ich denke, nach den Erfahrungen in Afghanistan, in Libyen, auch im Irak, wird es nicht einfacher sein, sich europäisch und natürlich auch wieder einstimmig auf größere Auslandseinsätze zu einigen. Und da kommt es dann, denke ich, schon sehr auf das jeweilige Szenario an.
Ein anderer Punkt in diesem strategischen Kompass soll eine sogenannte Toolbox für hybride Bedrohungen sein. Vielleicht muss man noch mal kurz erklären, was man unter einer hybriden Bedrohung versteht, nämlich Konflikte, die nicht klassisch militärisch ausgetragen werden, sondern beispielsweise mit wirtschaftlichem Druck, aber auch Cyberangriffen, medialer Propaganda. Zuletzt wurde ja oft der Konflikt an der belarussischen Grenze so bezeichnet. Was hätte denn diese Toolbox für so einen Fall parat gehalten?
Genau, ich meine, Sie haben es ja schon gesagt, ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen mit dem Begriff der hybriden Bedrohung, denn es geht ja auch immer um die Kombination von militärischen und zivilen Elementen. Ich denke, da kann man schon im Fall von Belarus ein paar Fragezeichen dran setzen, denn da geht es ja vor allem um eine zivile Herausforderung, wo ein Diktator eben Migranten instrumentalisiert. Aber im Prinzip geht es ja bei der Toolbox darum, den Instrumentenkasten der EU hier besser aufzustellen, die verschiedenen Instrumente besser zusammenzubringen. Wenn wir jetzt einfach Belarus als Beispiel nehmen, könnte das zum einen bedeuten, dass man eben europäische Expertenteams für hybride Bedrohungen an die Grenze entsendet, auch um die Lage vor Ort zu evaluieren und um zu beraten. Und dann, dass man eben die verschiedenen Instrumente der EU sinnvoll zusammenbringt. Das können einerseits sein gezielte Sanktionen, das können sein Maßnahmen gegen Desinformation. Und jetzt im Fall Belarus umfasst das natürlich auch migrationspolitische und diplomatische Maßnahmen. Aber diese Toolbox wird auch sicherlich Elemente der Cyberabwehr oder der Cybersicherheit umfassen.
Nicole König, stellvertretende Direktorin am Jacques Delors Center, und mit ihr habe ich gesprochen über die verteidigungspolitische Strategie der EU.